Literaturpalast Audiospur. Geschichten aus Südosteuropa. Präsentiert von Traduki Common Ground. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Audioformat, in dem es heute um Blut, Gedärme und Verwesungsprozesse gehen wird. Um Welten, Unwelten, Horror und dunkle Fantastik. Über diese und weitere Themen möchte ich mich mit dem rumänischen Schriftsteller Flavius Ardelean unterhalten. Von ihm sind zuletzt zwei Romane auf Deutsch erschienen. Der Heilige mit der roten Schnur 2020 und Der Heilige zwischen den Welten von 2021. Und Sie merken den Titeln bereits an, dass diese Bücher womöglich zusammengehören. Erschienen sind sie in Übersetzung von Eva Ruth Wemme im Homunculus Verlag. Lieber Flavius, ich freue mich und sende Grüße in den Schwarzwald. Hallo.
Hi, hallo. Ich freue mich auch hier zu sein.
Wie gewohnt möchte ich Ihnen meinen Gesprächspartner kurz vorstellen. Flavius Ardelean wurde in Brasov in Siebenbürgen geboren, ging hier auf die deutsche Schule und studierte Verlagswesen in Oxford und Kulturmanagement in Ludwigsburg. Seit etwa einem Jahr lebt er in der Nähe von Karlsruhe. Er veröffentlichte bisher 6 Romane, 3 Erzählbände und 2 Kinderbücher. Für seine Arbeiten wurde er mehrfach ausgezeichnet, gleich 2-mal mit dem rumänischen Colin-Preis für fantastische Literatur. Lieber Flavius, du bist in Brasov oder auch Kronstadt im Südosten Transsilvaniens aufgewachsen und hast hier, wie erwähnt, schon früh die deutsche Sprache erlernt. Abgesehen von Unterricht und Schule, wie präsent ist denn die deutsche Sprache und Kultur in deiner Heimatstadt?
Ich würde behaupten, es ist noch immer präsent. Inwieweit kann ich jetzt aber nicht mehr so gut beurteilen. Ich habe Kronstadt vor, glaube ich, mehr als 10 Jahren dann verlassen, war in mehreren anderen Ländern. Dann war ich noch mal vor ein paar Jahren dann für 1-2 Jahre, als ich aber kleiner war. Also ja, in meiner Schulzeit war ich schon sehr präsent. Ich habe da Honterus, ich bin ein Honterus-Absolvent. Die deutsche Kultur war noch sehr präsent, um die deutsche Kirche da, auch die Schwarze Kirche aus dem Zentrum. Die deutsche Gemeinde war ja gefühlt noch groß. Inzwischen kann ich das aber nicht mehr so gut beurteilen, wie groß die Gemeinde jetzt noch ist. Aber das hat mich schon sehr beeinflusst, als Kind, als Schüler da mitzumachen in diesen ganzen, ich würde mal behaupten, so typisch deutsche Aktivitäten wie Chor und Kinderbibelwoche, als ich in der Schule war und so weiter. Das war schon sehr verschieden und sehr anders. Tatsache, dass ich dann später in die 9. bis 12. Klasse im Honterus Lyzeum machen durfte, das so in den Schatten der Schwarzen Kirche steht. Inzwischen kann ich mir vorstellen, dass die Schulen dann weiterhin das versuchen, die deutsche Kultur dort zu behalten. Ich kann mir aber nur hoffen, dass es dann auch für eine lange Zeit dann auch so besteht.
Ich war letzten Herbst selbst in Brasov. Also ich habe ein paar Wochen in Bukarest verbracht und die Stadt liegt ja tatsächlich nicht weit. Ich glaube, man fährt mit dem Zug so, weiß nicht, 2 Stunden oder so?
2,5 Stunden.
Ja, und da war ich eben ganz überrascht, weil ich schon am Bahnhof Deutsch gehört habe und habe eben auch gemerkt, das ist kein Schuldeutsch. Also hier spricht jemand Deutsch mit diesem sehr spezifischen Einschlag, mit dieser besonderen Melodie, die man zum Beispiel auch von Hertha Müller kennt. Und eben in der ganzen Innenstadt sieht man eben auch viele deutschsprachige Schilder, Beschriftungen. Ich war auch im Restaurant, habe da irgendwie verzweifelt versucht, auf Englisch zu bestellen, um zu merken, oh, die Bedienung kann eigentlich besser Deutsch. Also.
Oh, okay. Ja, geschichtlich auch gesehen, der Kontext war ja deutsch, es war eine deutsche Stadt. Sehr viele Jahrhunderte durften im Mittelalter dann zum Beispiel die rumänische Gemeinde auch nicht Eigentümer werden in dem Burg drin. Also es ist ja eine rein deutsche Stadt gewesen und das spürt man, das sieht man in der Architektur. Die Straßen werden auch deutsch genannt, ja, deutsche Namen tragen die ja.
Und hat neben der Sprache selbst in jungen Jahren auch schon die deutschsprachige Literatur eine Rolle für dich gespielt oder kam das erst später?
Es kam später. Es kam tatsächlich später, ganz bewusst durch Kafka und Kubin. Hans Faller, da kann ich mich erinnern, war so etwas, was mich beeindruckt hat während meiner Schulzeit. Aber es kam schon später. Ich glaube, so die ersten Erinnerungen, die ich mit der Literatur auch habe, geht es schon um diesen deutschen Sprachraum und tatsächlich Texte mit visueller Dimension, wie zum Beispiel Max und Moritz, war etwas, was mich sehr beeindruckt hat, als ich ein kleines Kind war. Und der Struwwelpeter auch. Also diese absurden Dimensionen und diese gruseligen Dimensionen mit dem deutschen Text dazu. Aber bewusst war mir das nicht. Bewusst ist das alles später passiert.
Du sprichst ja nicht nur Deutsch, du übersetzt auch aus dem Deutschen und aus dem Englischen. Wie hat sich das ergeben?
Ich habe übersetzt, das tue ich nicht mehr und nicht systematisch. Und das hat angefangen in einer Zeit, wo ich ein bisschen extra Geld gebraucht habe, muss man einfach ganz offen sagen. Und Übersetzer für aus dem Deutschen ins Rumänische sind ja nicht so viele. Vor allem für diese Nische Science Fiction Fantasy, die man da gebraucht hat. Und ich habe mit einer bisschen längeren Novelle von Michael Ivoleit angefangen. Eine ziemlich schöne Science Fiction Novelle. Und dann dachte ich, okay, dann das war's, dann mache ich nicht mehr weiter. Und als ich aber in Ludwigsburg war, 2009, 2010, habe ich Kubin entdeckt, die andere Seite. Habe das gelesen, hat mich sehr fasziniert und war ja fast besessen von der Geschichte dann in der Zeit. Und habe einem Verlag dann auch geschrieben, wenn ihr dann irgendwann das machen wollt, dann würde ich es gerne übersetzen. Ist es aber nicht passiert, sondern viel später, glaube ich, es war 2016, 17. Damals habe ich noch in Italien gelebt und habe für einen Verlag aus Rumänien Lizenzen und Rechte gekauft und verkauft. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache diesen Job, aber bitte gib mir die Möglichkeit, Kubins Rechte zu suchen. Und ich habe es tatsächlich gefunden. Ich habe die Rechte gefunden, gekauft, auch die Illustrationen, das Buch dann auch übersetzt. Und es war wirklich eine sehr schöne Erfahrung für mich. Ist also so mit diesem längeren Antwort, was ich sagen will, ist nicht etwas, was ich systematisch gemacht habe. Es war ganz punktuell aus zwei verschiedenen Gründen. Meine Deutschkenntnisse sind jetzt seit einem Jahr ein bisschen besser und geölt, weil ich jetzt die tägliche Erfahrung habe. Ich habe aber auch Zeiten, wo ich mich komplett unsicher fühle. Das ist nicht meine Muttersprache. Auch jetzt in der Aufnahme wird ein der, die das vielleicht falsch ausgesprochen hat.
Nicht schlimm.
Es ist jetzt nicht etwas, was ich systematisch mache und was ich als Karriere machen würde.
Wofür du dich aber entschieden hast, ist das Schreiben selbst. Du wurdest 1985 geboren, hast aber schon ja zahlreiche Romane und Erzählungen veröffentlicht. Stand es schon sehr früh für dich fest, dass du Schriftsteller werden möchtest?
Schon. Ich kann mich erinnern und interessanterweise hatte ich heute Morgen noch ein kleines Zoom-Treffen mit Kindern aus Kronstadt. Mhm. Und da kam die Frage, wie früh? Dann musste ich denken, ja, tatsächlich sehr, sehr früh hat es angefangen. Ich war in den ersten Klassen, ich weiß nicht, zweite, dritte Klasse, wo ich meine ersten Kurzgeschichten geschrieben habe. Habe sie dann auch illustriert. Das waren ja diese Biologie-Hefte früher, wo mit Text und weiße Blätter. Und dann habe ich auch geschrieben und auch illustriert. Da habe ich so meine kleinen Büchlein alleine gemacht. Ich hatte ja kein Bewusstsein von was ich mache natürlich. Es war so dieser innere Drang, eine Geschichte zu sagen und sie dann auch visuell zu präsentieren. Und später habe ich dann so mit 11, 12, 13 habe ich sehr viele Gedichte geschrieben. Ich habe damals Musik so auf Kassetten, Rockmusik gehört und habe die Titel genommen von dort, konnte nicht immer verstehen, was sie da brüllen. Und dann habe ich mit diesen Titeln habe ich dann Gedichte geschrieben. Und so mit 16, 17 habe ich dann auch Prosa angefangen zu schreiben und habe dann auch angefangen zu veröffentlichen. Also schon ziemlich früh. Und ich war jünger als 17, 18, als ich zum ersten Mal Prosa und Gedichte in Kronstadt veröffentlicht habe.
Und war das dann von Anfang auch klar, dass du dich der Fantastik widmen möchtest? Also wie bist du, gab's da so bestimmte Lektüren, die dich dahin geleitet haben?
Das war wieder nicht so etwas, was ich gewählt habe. Ich glaube, das wählt dich für mich. Ich weiß nicht, warum ich das denke und ich sage es ja auch immer in allen Interviews. Das ist auch eine Temperamentssache. Also ich glaube, Genre ist eine Temperamentssache. Kann ich nicht ich kann es irgendwie nicht beweisen. Es ist aber nur mein Gefühl, das ist auch das ist eine Temperamentssache. Ich war, wie gesagt, sehr begeistert und fasziniert von dem Makabern, vom Dunkeln, von Tales of the Crypt war damals. Da gab es noch MTV und dann habe ich diese Extreme Metal Bands dort gesehen, hat mich wahnsinnig fasziniert. Addams Family, diese ganzen gruseligen Sachen waren schon sehr präsent für mich. Und aus diesem Temperament und dieser Neigung für dunklere Aspekte des Lebens hat sich dann auch die Literatur so entwickelt. Und ich sage es auch offen, es waren in den letzten Jahren ab und zu eine Quelle von Frustration für mich, die Tatsache, dass ich nicht rein brutal realistisch schreiben kann, so richtig direkt. Weil ich dachte, ich soll das auch mal probieren. Ich probiere ja so viele literarische Sachen, ich soll mal, aber das geht nicht. Also es geht nicht. Sobald ich das versuche, dann gehe ich ins Fantastische, ins Absurde hinein und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, lass es, dass du bist, wer du bist, du magst, was du magst. Und das ist eine rein Temperamentssache bei mir und diese Neigungen sind viel zu stark.
Welche Bedeutung hat dieses Genre in Rumänien bzw. in der rumänischen Literatur? Ist das da sehr präsent?
Ich würde behaupten, es ist nicht sehr präsent. Es hat so einen Teil von dieser literarischen Tradition hat eine Geschichte und zwar die fantastische Literatur, nicht die Fantasy, die fantastische Literatur mit Onirismus aus der Romantik heraus. Also wir hatten einige von unseren Klassikern der Romantik, da hat man ziemlich viel fantastische Literatur geschrieben und veröffentlicht. Und dann im 20. Jahrhundert hat sich dann Science Fiction ein bisschen mehr etabliert. Fantasy ist eine recht späte Erscheinung bei uns. Ich würde behaupten, so ernsthaft hat man nach den 90er damit angefangen. Und Horror ist noch weniger präsent. Also da sind es nur eine Handvoll, wirklich eine Handvoll Autoren, die konsequent Geschichten und Romane in diesem Genre geschrieben haben oder weiterhin tun. Ist also noch ausbaufähig, ist es jetzt noch dynamisch tatsächlich. Science Fiction ist viel, viel präsenter, weil in der sowjetischen Zeit hat man, soweit ich weiß, und ich habe ja die Hefte dann auch gesehen, in vielen Wohnungen gab es ja diese vielen, vielen Science-Fiction-Kurzgeschichten-Bände, ja, von den damaligen Verlage. Und ich glaube, diese Tradition ist dann auch weiter bestanden. Wir haben ziemlich starke Science-Fiction-Autoren in Rumänien.
Fantasy oder Science-Fiction erfreuen sich ja beim Publikum großer Beliebtheit, werden aber, so meine Einschätzung, in der Literaturkritik oder auch Literaturwissenschaft eher vernachlässigt. Diesen Genres wird oft mit so einem gewissen Ressentiment begegnet. Spürst du das auch als Autor, dass die Leute ja, dich da vielleicht auch unterschätzen in dem, was du tust?
Tino, ich muss dir sagen, ich habe das nicht so erlebt. Ich glaube, ich bin aus dieser Kategorie von Schriftstellern, die einen gewissen gesunden Mix von Genre-Literatur und dieses in Gänsefüßchen so ernsthafte Literatur, sagen wir mal so Highbrow-Fiction, diesen Mix versuche ich oder ich schaffe es in den meisten Fällen schon. Und zu meiner Überraschung wurden meine Bücher viel mehr in der normalen, sagen wir mal so, in der etablierten Kritik diskutiert, als in der Kritik aus den Genrebereichen, wo sowieso sehr, sehr wenig Kritik stattfindet. Es gibt einige Autoren, so wie ich, also ich finde Doina Rushdie zum Beispiel ist so eine Autorin, die diese beiden Bereiche sehr gut im Einklang bringt. Und natürlich Mircea Cărtărescu ist derjenige, der am bekanntesten ist, der diese beiden Dimensionen vereinigt. Und was das aber bei mir, glaube ich, gemacht hat, ist, dass es man schreibt darüber, über die Bücher, aber man fixiert sich nicht auf. Also es ist so, als ob, okay, wir schauen jetzt über den Zaun zu den Genrebüchern. Und schreiben darüber, weil die Sprache so schön ist. Also bei mir ist es, ich bin schon sehr aufmerksam, dass die Sprache literarisch, stilistisch sehr schön ist. Und dann von der anderen Seite sagen wir mal so, oh, wir schauen jetzt etwas, was Genre-Fiction ist, aber mit den Methoden der erhobenen Literatur geschrieben ist. aber man kann mich irgendwie dann marketingmäßig auf Regalen dann nur sehr schwer positionieren. Das ist etwas, was ich dann gefühlt habe. Ja, also ich bin, das bin ich nicht, das andere bin ich auch nicht, irgendwo dazwischen. Und wenn man dazwischen ist, irgendwo, diese brownianischen Bewegungen bringen dich sowieso am Rand. Und dann gibt es so kleinere Gruppen, die dich dann gerne lesen.
Ich befürchte, jetzt kommt von meiner Seite aus eine ganz schlimme Marketingfrage.
Kein Problem.
Und zwar fällt es mir tatsächlich einigermaßen schwer, eben deine Texte und deine Sprache auf einen Begriff zu bringen. Also es finden sich Elemente von Fantastik, von Horror, sie wirken sehr märchen- oder sagenhaft. Und man sieht aber auch, dass du mit einigen Literaturtraditionen spielst. Wie beschreibst du denn deine Texte selbst?
Wenn ich muss, dann habe ich einen Begriff, was ich benutze, und zwar New Weird. Also das basiert sich auf einer Tradition, die heißt Weird, ja, vor 100 Jahren. Zum Beispiel Arthur Machen war ja so ein Autor und wahrscheinlich der bekannteste, Lovecraft zum Beispiel. Aber was New Weird macht, und das hat sich vielmehr so nach dem Jahr 2000 etabliert, bringt sehr, sehr viele literarische Richtungen in einem stilistisch anspruchsvollen Form. Das heißt, es sind Texte, die so ein Slalom machen zwischen Fantasy, Fantastik, wie du gesagt hast, verschiedene Literaturtraditionen, Horror, Science Fiction und die dann aber in einer sehr postmodernen Form auch. Und wenn es sein muss, dann sage ich, okay, das gehört wahrscheinlich in der New Weird Tradition. Die drei Heiligen-Romane würden dort passen, wobei mir das schwer zu sagen ist, wenn es um die Kurzgeschichten geht. Die Kurzgeschichten gehen dann in den Horror-Genre-Bereich ein. Und die anderen Romane sind vielleicht nicht so viel New Weird wie Slipstream zum Beispiel. Also diese ganzen ab den 90er postmoderne Fantastik, die Grenzen sind nicht so klar dort.
Die deutschsprachigen Ausgaben deiner Bücher werden von Eva Ruth Wemme übersetzt und wahrscheinlich kann man sich gar keine bessere Übersetzerin wünschen. Sie wurde ja mehrfach für ihre Arbeit ausgezeichnet, zum Beispiel mit dem Preis der Leipziger Buchmesse für Gabriela Adamestianos Verlorene Morgen, ein wirklich ganz tolles Buch, wie ich finde. Und mit diesem ja klassischen Roman im Hinterkopf war ich zunächst ein bisschen überrascht, dass sie sich eben mit dir auch der fantastischen Literatur widmet, kam aber dann drauf, dass eigentlich doch ganz gut passt, weil sie ja schon für den Verbrecherverlag war das damals, das Handbuch der Zeiten von Stefan Agopian übersetzt hat. Und das ist ja auch ein Roman mit fantastischen Elementen, zu dem deine Texte ja durchaus eine gewisse Nähe haben. Ist das ein Autor, den du kennst und magst?
Ja, Agopian habe ich, seine Bücher habe ich gelesen früher und habe ich auch sehr gemocht. Und dieser Name war mir dann auch bekannt, als ich gehört habe, dass Eva Ruth Wemme das übersetzen möchte. Ich habe gesagt, okay, sie hat ja Agopian übersetzt, dann bin ich in guten Händen, weil die Sprache bei Agopian auch eine sehr, sehr besondere und schöne ist.
Wie sah dann die Zusammenarbeit mit Eva Ruth Wemme aus? Gab es da so einen regen Austausch oder warst du da gar nicht so stark involviert? Das hat ja beides so seine Vor- und Nachteile.
Ja, es hat ja so Vor- und Nachteile. Auf jeden Fall hat es mir gefallen, dass sie sehr selbstständig gearbeitet hat. Und weil ich großen Vertrauen hatte, habe ich mir auch keine Sorgen gemacht, dass sie etwas dann falsch versteht. Und es gab tatsächlich sehr wenig Austausch, ab und zu Fragen über via E-Mail über passt es so, dieser Name, weil zum Beispiel die Namen sind ja so komisch bei mir. Ist es in deinem Sinne? Verstehe ich es richtig? Und ja, dann habe ich die Übersetzung einfach gesehen und war sehr, sehr fasziniert davon, wie sie das alles gemacht hat. Diesen Ton, diese Atmosphäre aus dem ersten Buch, dieses was Picareske, Barocke, Mittelalter-Ton, hat sie wahnsinnig gut hingekriegt.
Was ist so komisch an deinen Namen, die du verwendest?
Ach, ich spiele ja so mit viel mit Wörtern. Zum Beispiel ins Deutsche ist es, glaube ich, die Brüder Galgenbrüder. Ins Rumänische heißt, im Rumänischen heißt es Fratispunzu Frazi. Ähnlich, aber da, wenn man die Wörter kennt, dann spürt man ein Wortspiel. Und ich spiele mit allen diesen Namen sehr stark. Und Andeutungen zu anderen, ziemlich hyperlinked alles. Und sie war aber sehr aufmerksam und hat tatsächlich das Beste getan, damit die Namen noch diesen Flair behalten.
Dann kommen wir doch zum Inhalt deiner zwei auf Deutsch verfügbaren Bücher, der Heilige mit der roten Schnur und der Heilige zwischen den Welten. Ich kann diesen Inhalt hier natürlich unmöglich zusammenfassen, aber eine kleine Einordnung möchte ich ja dann dennoch anbieten. Die Bücher sind Teil einer Trilogie, verweisen aufeinander, sind miteinander verwoben, aber auch separat lesbar. Sie spielen in derselben Welt. Zudem gibt es zahlreiche Überschneidungen bei den Figuren und Motiven. Diese Welt, oder besser gesagt Welten, aber wir bleiben mal im Singular, also diese Welt wirkt archaisch und vormodern, ist geprägt von traditionellen Geschlechternormen, vom Handwerk und kleinen Siedlungen. Wälder und weite Ebenen spielen darin eine Rolle. Sonderbare Ereignisse und Kreaturen, Magie, Krieg und Gewalt zeichnen diese Welt aus. Der Heilige mit der roten Schnur hat im Grunde einen ja ganz klassischen Aufbau. Es gibt eine Rahmenhandlung und eine Binnenerzählung, die miteinander verwoben sind. Wir begegnen in dieser Rahmenhandlung einem Skelett namens Bartholomäus Knochenfaust, das mit einem Planwagen in die Stadt Arauna fährt, um, wie es heißt, eine schwere Schuld zu begleichen. Auf dieser Reise begegnet Bartholomäus einem einsamen Wanderer oder Pilgerer, den er auf seinem Wagen mitnimmt. Und diesem erzählte, und nicht nur ihm, sondern auch uns, von einer weiteren Reise, also eine Reise in einer Reise, und zwar von der Lebensgeschichte des heiligen Tausch aus Geisterstadt, einer Figur, die schon als Kind über wundersame Fähigkeiten verfügt, mit Tieren sprechen kann und heilende Kräfte besitzt und in der Verlauf der Geschichte das Böse und die Unwelt bekämpfen muss. Der Heilige zwischen den Welten greift viele Episoden und Figuren des ersten Bandes auf. Diese erscheinen hier aber mitunter in einem ganz anderen Licht. Andere Aspekte treten in den Vordergrund. Und das führt dann dazu, dass man die Charaktere ja mitunter ganz unterschiedlich wahrnimmt und auch bewertet. Grundverschieden ist auch der Aufbau. Keine Binnenerzählung, keine Lebensgeschichte einer einzelnen Figur, sondern zahlreiche Handlungsstränge, die miteinander verwoben sind, sich teilweise sogar widersprechen, hatte ich das Gefühl. Das Buch, finde ich, ist deutlich langsamer erzählt als das erste, ist auch um einiges umfangreicher und hat fast 500 Seiten. Und um nur einzelne ja, Handlungsstränge kurz anzudeuten, es geht hier um eine junge Palmer, die den Tod ihres geliebten Bartholomäus betrauert. Es geht um ein Wunderkind namens Ulrich, das schon in jungen Jahren als Zimmermann und Baumeister auftritt. Und es geht um eine Figur namens Carina, die fremdbestimmt in ein Kloster geschickt wird, dann aber aus dieser Rolle ausbricht. Also hier nur so eine kleine Andeutung. Eine Besonderheit der Romane ist, dass sie illustriert wurden, beide von Ekaterina Gabriela. Im ersten Buch sind das sehr feine, klare Zeichnungen. Im zweiten sind die dann schon deutlich düsterer. Das erkennt man auch auf dem Cover. Hier sind die Bilder sehr, ja, schemenhaft und wirken wie Schatten. Die zwei Romane sind Teil 1 und Teil 2 einer Trilogie. Wie hat sich denn dieses Romanprojekt ergeben? Stand das von Anfang an fest oder hast du nach dem ersten Teil gemerkt, da muss noch mehr passieren, da muss noch mehr erzählt werden?
Also, erstens danke für diese Einordnung und für diese Beschreibungen. Es ist ja tatsächlich eine Herausforderung, diese ganzen Geschichten da in diesen Geschichten auf einen Punkt zu bringen in einer kurzen Zeit. Vor allem, weil du hast ja auch sehr gut erkannt, es spielt ja ziemlich postmodern, stereotypisch fast, mit verschiedenen Wahrheitskonzepten. Alle diese Geschichten, die da vorkommen, sind gleichzeitig wahr und nicht wahr. Es war von Anfang an nicht als eine Serie oder Trilogie geplant, sondern ich habe ziemlich viel an einem Buch gearbeitet, das heißt Miasma. Das habe ich so etwa fast 6 Jahre gebraucht, um das so zu schreiben. Das war das größte Projekt, was ich bis zu dem Zeitpunkt hatte. Es kam 2016 auch in Rumänien aus. Das ist jetzt nicht, ist das dritte Buch, was ins Deutsche noch nicht übersetzt wurde. Und ich dachte, das ist ja nur diese eine Geschichte, aber die hat sich dann in so vielen Richtungen dann entwickelt, dass ich irgendwann 2015, glaube ich, war das, an einem Morgen, ich habe ja in einem Dorf damals gewohnt und habe dann jeden Tag gejoggt und während so einer Runde habe ich Bartholomäus Knochenfaust gesehen. Einfach so vor meinen Augen und in diesen 45 Minuten bis 60 Minuten, wie lange das auch gedauert hat, hatte ich die ganze Geschichte im Kopf vom ersten Buch, Der Heilige mit der roten Schnur. Das kam also als eine Art Prequel zu Miasma. Und der Grund war, weil in Miasma, es schwebt so über die ganze Geschichte und über diese Burg, die Tatsache, dass da jemand drinnen versteckt ist in dieser und kommt nie vor, aber ich kann mich erinnern, ich sage es ja auch, dass es immer wieder deutlich ist, dass da jemand ist, versteckt. Und ich sage es aber auch ganz offen, ich wusste nicht, wer das ist. Nur, dass die Idee, das fasziniert mich, hat mich jahrelang fasziniert, die Idee, eine Literaturgestalt zu entwickeln, die präsent ist, aber doch nicht physisch präsent ist. Und während ich dann meine Runde gelaufen bin, habe ich dann auch verstanden, wer da war. Dann habe ich gesagt, okay, es ist dieser Skelett da, dieser Bartholomäus Knochenfaust ist in der Geschichte dort, kommt nicht vor, aber er ist versteckt in der, und warum? Und dann habe ich ja diesen Weg, diese Reise gesehen. Das heißt, die Rahmengeschichte platziert sich genau ein paar Tage vor den Anfängen aus Miasma zum Beispiel. Aber was da drin, was der Bartholomäus dann auch erzählt, das kam wahnsinnig schnell dann raus. In dieser einen Stunde habe ich alles gesehen und habe es dann auch ganz schnell geschrieben. Und die Geschichte hat wiederum so viele Fragen mir gestellt, dass es eine zweite Geschichte gebraucht hat, dann was der Heilige zwischen den Welten geworden ist. Ich hatte ja keine Ahnung, dass diesen Umfang haben wird. Ich wusste nicht, wo es ankommen müsste, weil es so gleichzeitig sowohl in Sequels als auch in Prequels gegangen ist. Chronologisch sind die Bücher in Rumänien auch, wie soll ich sagen, unchronologisch erschienen. Also 3, 1, 2. In Deutschland ist es jetzt 1 und 2. Und doch würde ich aber noch sagen, es gibt ja so einen kleinen Asterix, was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass dieses Miasma-Buch, eigentlich kann man kann ihn auch separat komplett lesen. Aber wenn man merkt, ich möchte ein bisschen mehr über diese Welt erfahren, dann gibt es ja noch diese zwei Bücher. Also die Logik in Deutschland ist es ein bisschen umgekehrt, was ich aber auch spannend finde.
Ja, du sprichst von Prequel und Sequel, von vielen Ideen, von Chronologie oder nicht chronologisch. In diesen Texten gibt's viele Personen, Tiere, Zwischenwesen, Orte. Wie hast du das in deinem Schreibprozess organisiert? Du hast jetzt zwar gerade gesagt, du hast das eigentlich relativ schnell dann geschrieben, aber dem Ganzen ging ja wahrscheinlich sehr viel Vorarbeit voraus und sehr viel, ja vor allem sehr viel Organisation.
Ja, tatsächlich, im Miasma hat, wie ich schon gesagt habe, so etwa 6 Jahre gebraucht. Das heißt, davon vielleicht 4 waren nur Recherche und Outline. Die Personen gut kennen, die Geschichte planen. Das Gleiche kann ich sagen über Der Heilige zwischen den Welten, wo ich so 2 bis 3 Jahre gebraucht habe. Aber tatsächlich, dazwischen gibt es ja dieses kleine, ja, in Deutschland das kleine weiße Büchlein, was eigentlich in 3 Wochen geschrieben wurde. Also das war so, in einem Wahn habe ich das geschrieben. So schnell, viele, viele Stunden am Tag kam es dann in 3 Wochen raus, was bei mir niemals davor und danach der Fall war. Ich schreibe jeden Tag 1 bis 1,5 Stunden, mehr kann ich nicht schreiben. Aber das war etwas ganz Besonderes, da ist mit dieser Geschichte passiert und es kam auch einfach in einem Fluss so an Ideen. Aber generell, um die Frage konkreter zu beantworten, ist es schon so, dass ich sehr viel Recherche mache. Ich plane sehr sorgfältig. Ich fange immer mit der letzten Szene an. Es ist immer so passiert bis jetzt, dass ich die letzte Szene sehe und ich bewege mich in der Richtung dann und schaue, was brauche ich, um dort anzukommen, weil ich einen gewissen Affekt gezielt habe am Ende. Weil so meine letzten Seiten müssen ja einen gewissen Echo dann behalten. Das kann ich schaffen, nur indem ich sehr, sehr geballt, so wie ein Sturm in Richtung Ende mich bewege. Und dann gibt's viel Träumen und Nachdenken und dann gibt's ja Outline, also rein Outline in Hefte und digitale Karteien benutze ich schon seit mehreren Jahren. Die sind aus dem Project Management, meine Programme, die sind ja Trello und so weiter, wo ich ja so wie ein Kanban-Board eigentlich benutze für diejenigen, die was mit Projektmanagement zu tun haben. Und dann bewege ich diese Karteikarten und editiere sie und verändere sie und da baut sich das etwas vor meinen Augen. Und wenn ich bereit bin, dann fängt es tatsächlich mit dem Schreiben an. Ich schreibe immer, ich habe immer auf Hefte geschrieben, mit Füllfeder, niemals auf dem Laptop. Und kannst dir vorstellen, bei solchen Büchern, die 400-500 Seiten, das dauert. Also das, man rechnet so mit vielleicht so 8 Monate, die jeden Tag schreiben, per Hand. Und dann genau dieselbe denselben zeitlichen Rahmen braucht man, um es dann ins Word zu bringen, wo ich dann meine Korrekturen und Änderungen dann dort mache.
Du hast jetzt eben auch schon die Recherchetätigkeiten erwähnt. Ich hatte das auch in einem anderen Interview mit dir gehört, hatte mich dann aber ja so ein bisschen gewundert, weil ich dachte, so in der Fantastik, da musst du dich doch um Naturgesetze oder historische Zusammenhänge eigentlich gar nicht kümmern, indem du so eine ganz alternative Welt erschaffst. Wonach schaust du da genau, wenn du recherchierst?
Es klingt paradoxal, aber die Recherchen müssen meiner Meinung nach noch intensiver sein, wenn es um Fantastik wird, weil man verlangt von Lesern und Leserinnen, dass sie eine Welt betreten, die fremd ist, aber die muss stehen. Also es müssen Ankunftspunkte mit der Wirklichkeit schon existieren. Also wenn es komplett befremdet ist, dann ist es vielleicht nicht unangenehm, weil ich mag ja umso befremdend das ist, dann mag ich es umso mehr. Aber diese leichten Anknüpfpunkte mit der Wirklichkeit, so wie diese Kilometersteine so auf Reisen, wo du denkst, okay, ich weiß jetzt, wo ich bin. Und ich finde, so wie als ob man Paralleluniversen bauen möchte, baut man mit denselben Bausteinen eigentlich eine Welt. Aber man macht dann die Veränderung, die man braucht für die Geschichte oder die man als originell empfindet. Es geht ja nicht nur um historische Begebenheiten oder Disziplinen oder Religionen, aber Recherche geht auch in Richtung biografische Recherche und Menschen, auch wenn sie jetzt in magische, mythische Umfelde sind, bauen auf was bedeutet Mensch zu sein. Und durch diese Welten, die ich kreiere, versuche ich so dieses Menschsein bis an die Grenzen zu bringen und schauen, was gibt's nachdem diese Grenze überschritten würde. Und das mache ich, indem ich eine sehr, sehr gründliche Recherche mache und dann alles auf den Kopf drehe.
Anschließend an dieses Menschsein, inwiefern, also sie ist damit verknüpft, aber inwiefern verweist denn diese Welt, die du schaffst, auf unsere gelebte Realität oder anders gefragt, was erzählt sie uns über unsere Wirklichkeit?
Das ist eine sehr gute Frage und eben weil sie sehr gut ist, ist sie auch schwierig. Weil ich finde, das ist etwas, was Horror und Fantasy gemeinsam haben, ist dieser Wunsch, den Menschen und unsere Realität besser zu verstehen, indem es Kontraste baut. Und ich glaube, das versuche ich auch mit meiner Arbeit zu tun, auch wenn jetzt nicht immer bewusst, zu verstehen, was bedeutet Mensch zu sein, indem ich es aus unmenschlichen Augen betrachte, aus den Monsteraugen zum Beispiel. Und indem ich dann diese Kontraste baue, hoffe ich zumindest, dass ich den Menschen besser verstehe in diesem Kontrast mit was Nichtmenschliches ist. Ja, und der Heilige zwischen den Welten hat sehr, sehr viele Themen, die mit Transformation, mit Verschwinden, Body Modifications zu tun hat. Alles, was menschlich, dann die Grenze und dann ins Unmenschliche, diese Verwesung und die Verbindung zwischen Leben, Tod und Verwesung. Die gehen ja zwischen den Welten zum Beispiel durch diese Methoden. Also was ist jetzt Leben, was ist jetzt Tod und diese Perspektiven. Das ist etwas, was, glaube ich, Fantastik sehr gut machen kann. Ich weiß meine Antwort, aber meine Antwort kann nicht für alles beenden. Also, weil es tatsächlich sehr, sehr schwer ist zu verstehen, für mich zu verstehen, was genau gibt mir das, was eine andere Art von Literatur es nicht geben würde. Aber ich weiß, es erlaubt mir sehr, sehr stark und sehr nah an diese menschlichen Grenzen zu gehen und in den, sagen wir mal, menschliche Geografie in der Seele zu gehen, wo wir ungern mal schauen.
Ja, auf das, was wir nicht so gerne haben und vor allem auf die Verwesung kommen wir auch gleich. Aber ich habe davor noch eine andere kurze Frage oder vielleicht auch nicht so kurz, mal schauen. Und zwar habe ich mich beim Lesen oft gefragt, also auch im Hinblick, was die Texte uns über uns erzählen, wie politisch diese Texte eigentlich sind. Und tatsächlich bin ich der Meinung, dass sie eine bestimmte politische Qualität haben. Und ich finde, das hat mit der Rolle des Erzählens zu tun, also mit der Bedeutung des Narrativen, also das Gute muss ich hier artikulieren, um Wirkungsmacht zu erlangen, weil das auch das Böse immer bestrebt ist, durch die Welt, durch eine eigene Erzählung zu formen.
Mhm. Genau.
Meine Frage wäre dann auch, ob du hier zustimmen würdest.
Ja, aber im Nachhinein bewusst geworden. Ich hatte absolut keine Absicht, jemals politisch zu schreiben. Und ich wusste auch gar nicht, wie politisch ich selbst bin, bis ich ja später das dann auch im Alltag dann auch gemerkt habe, wie sehr einige Themen brennen. Aber literarisch habe ich, wie viele andere Sachen in meinem Leben, immer versucht, sie getrennt zu halten. Wobei ich dann später verstanden habe, nichts ist getrennt. Alles, was menschlich ist, gehört in einen Mensch. Und man hat mir gesagt, dass sie diese politische Dimension haben, die was mit diesem Thema Bilder machen, Realität oder Realität macht Bild. Und tatsächlich diese beiden Welten wollen sich ja etablieren und wollen sich artikulieren als die echte, wahre Welt. Und ich kann mich erinnern, ich habe ja in der Zeit, wo ich da an diesen Büchern gearbeitet habe, gab es ja die Flüchtlingen-Thematik und die Krise um ISIS und so weiter, wo ich dachte, schau, wie interessant das alles fließt, ohne dass ich es gemerkt habe, dass die Guten, aber auch die Schlechten sozusagen, sich artikulieren wollen. Die haben ja damals mit Social Media, mit diesen neuen Tools, mit YouTube und so weiter, eine komplett andere Realität, was wir jetzt zum Beispiel in Russland diese Tage sehen, zeigen wollten. Und das hat dann auch eine Form in den Büchern bekommen, aber das war mir damals nicht bewusst. Ja, und das war nicht meine Absicht. Und ich glaube, es ist mir auch wichtig zu sagen, das sind keine politischen Bücher. Und die sind auch Bücher ohne Programm und ohne moralische irgendwelche Ansätze.
Was Sie aber aufweisen und was auch die Bücher durchzieht, sind zentrale Motive und Themen. Und über einige davon möchte ich mich jetzt mit dir unterhalten. Eins hast du auch schon angesprochen, denn eine ganz wesentliche Rolle spielt bei dir die Körperlichkeit oder besser gesagt so körperliche Verfallsprozesse, Fäulnis, Gestank, Verwesung. Dein deutscher Verlag spricht von den heiligen Romanen. Im Rumänischen ist es der Miasma-Zyklus oder die Miasma-Romane. Und dieser Begriff deutet ja direkt auf diesen Aspekt hin. Also Miasma bedeutet, nur noch mal zur Klärung, übler Dunst, Verunreinigung, Befleckung oder Ansteckung. Warum ist gerade dieser Punkt so zentral bei dir? Also der dritte Teil heißt ja sogar so, zumindest auf Rumänisch.
Als ich damit angefangen habe, wusste ich ja gar nicht, wie zentral das ist. Ich glaube, mit diesen Bildern kam dieser Name, Miasma, und typisch schriftstellerisch hat mir dieses Wort gefallen. Manchmal ist es ja so einfach mit Schriftsteller und Schriftstellerinnen, dass uns Wörter einfach gefallen, weil das machen wir. Das ist ein Spiel mit Wörtern. Das ist nichts mehr als das. Und Miasma war ja so ein Fall. Danach habe ich dann, während dem Schreiben habe ich gemerkt, oh, schau mal, ich schaue genau da, wo wir normalerweise nicht hinschauen wollen. Ja. Und das kam aber während der Konzeption der Geschichte immer mehr zum Vorschein, dazu auch noch dieser Wunsch, so nah am Tod zu gehen wie nur möglich. Und das sind so Sachen, die wir ungern uns anschauen wollen und thematisieren als Alltag. Aber die sind da, die sind ja Fundament unseres Lebens. Und dieser Wunsch, so weit wie möglich an diese Grenze des Menschlichen zu gehen und schauen, was ist da, hat es dann zu diesem, auch zu meinem stilistischen Anspruch, dass es dann irgendwie auch in einer, auch wenn abstoßen, manchmal eine schöne Sprache, weil es als Paket so präsentiert wird. Interessant zum ersten würde ich noch hinzufügen, dass es als eine Atmosphäre angefangen hat, aber dass es dann in der Geschichte zu einer Krankheit geworden ist. Also Miasma ist tatsächlich eine Krankheit, das sage ich dann wahrscheinlich fürs deutsche Publikum jetzt zum ersten Mal, weil das kommt nicht in den Büchern, das kommt ja im ganzen Konzept und ich würde es auch einfach nur auch bei dieser Sache so belassen. Es ist eine Krankheit. Die heißt so, so wie viele andere Sachen in den Büchern, die haben ja Doppelnamen, ja dieses Double Speech, was wir zum Beispiel auch von Orwell kennen. Dieses Double Speech sieht man zum Beispiel auch im Wort Ekel, wo Ekel in den Büchern ist nicht nur das, was wir unter Ekel kennen, sondern ist auch die Seele, wird so genannt. Und diese drei Ekel-Etappen, die Tausch gekannt hat, waren sehr stark meditative Zustände. Ja.
Ja, man wundert sich am Anfang, warum eben diese Fäulnis, diese Verwesung und die Körperausscheidung so eine große Rolle spielen, fängt dann aber weiter an sich zu wundern, warum die eigentlich in anderer Literatur so stark ausgespart werden. Also man staunt eigentlich darüber, wie hygienisch rein die Weltliteratur eigentlich so ist. Aber dementsprechend gibt es ja eigentlich wenig Vergleichswerte für dich. Wie hast du denn entschieden, wie viel du deinen Leserinnen zumuten kannst? Also weil wir über Grenzen gesprochen haben, ab wann eine bestimmte Grenze vielleicht auch überschritten ist?
Das ist eine sehr legitime Frage. Ich glaube, man kann das nur für sich bestimmen und versuchen halbwegs das für alle anderen in Betracht zu nehmen und bedacht damit sein, mit dieser Aufmerksamkeit, die man bekommt, die dein Text bekommt. Wenn es jetzt um diese Thematik der Verwesung und des Ekels und Bluteiter, Sperma und so weiter in den Büchern, da habe ich es gepusht, da muss ich schon zugeben, da habe ich so weit wie möglich gepusht, weil nicht nur, dass es existiert, sondern es ist Teil unseres Lebens. Und für die Leser und Leserinnen, die sich gerne vielleicht die Frage stellen, wenn da noch was kommt aufs Deutsch, ist es das, was wir kriegen von dem Flavius? Nein, das wird nur in diesen Büchern so thematisiert. In den anderen Büchern ist es jetzt nicht so mein Stil gewesen, das zu tun. Ja. Also die Geschichten verlangen einen gewissen Stil und diesem Stil und dieser Thematik muss man auch gerecht werden, glaube ich, als Schriftsteller.
Ich musste bei den Büchern sehr häufig an barocke Texte denken. Das hat damit zu tun, dass zentrale Motive des Barock aufgegriffen werden, das Todesbewusstsein und vor allem natürlich die Vergänglichkeit, Vanitas, über die wir ja im Grunde die ganze Zeit gerade schon sprechen, spielt hier einfach eine ganz massive Rolle. Außerdem, ich glaube, ich bin auch deshalb drauf gekommen, weil es am Anfang diese Herausgeberfiktion gibt und vor allem diese kurzen Kapiteleinführungen, die so ein bisschen vorwegnehmen, was dann später passieren wird. Spielte hier die barocke Literatur für dich überhaupt eine Rolle? Also habe ich mir das nur eingebildet oder ist da was dran?
Nee, du hast schon recht. Es spielt eine Rolle in der Gestaltung. Also förmlich in der Form gesehen habe ich tatsächlich mich da inspiriert und ich habe mir das angeschaut, zum Beispiel die picareske Literatur. Damals habe ich Cervantes recherchiert und Eulenspiegel, Baron Münchhausen, diese Art von Konstruktionen und habe von dort diese langen Kapiteltitel mit Erklärungen dann auch, ich habe mich da inspirieren lassen. Ich mag es immer, wenn ich sowas sehe, diese Erwartung, okay, darüber geht es ja in diesem Kapitel. Du bist, okay, gut, warum lese ich dann? Und dann erfährst du, oh, okay, deswegen habe ich das gelesen. Und es ist etwas, was wir nicht mehr tun, es ist jetzt nicht mehr gang und gäbe in unserer Literatur, dass wir das so zusammenfassen schon in dem Titel schreiben.
Spoiler Alert.
Spoiler Alert, ja, stimmt. Hat mir aber gefallen. Also dieses Spiel mit diesem gewissen Alterität und Historizismus und so hat da gepasst. Aber du hast den auch gesehen, in dem zweiten Buch findet es nicht mehr so statt, weil stilistisch gibt es andere Ansprüche da. jetzt was um diese Thematik mit Vanitas, Skeletten und diese Dunkelheit und auch die barocke Musikkonstruktion zum Beispiel, die spielen schon eine Rolle. Das war mir schon bewusst, dass ich mit diesen Themen spiele, muss man aber immer sagen. Gleichzeitig, also Schreiben ist ein Prozess, dass, wenn es mal einmal anfängt, geht es in zwei Richtungen, in gegengesetzte Richtungen. Einmal ist nach außen, aber das geht gleichzeitig auch nach innen. Also die Prozesse, die ich zum Beispiel innerlich dann bearbeite, während dieser kathartischen Prozesse des Schreibens, die widerspiegeln sich dann auch draußen in das, was präsentiert wird, aber auch umgekehrt. Und diese Symbiose von innen und außen ist etwas, was dann ab einem gewissen Punkt dann auch nicht mehr zu erklären oder zu trennen ist.
Gesprochen hast du schon vom Ekel, der bei dir ganz unterschiedliche Bedeutung haben kann. Und mit diesem Ekel verbunden ist das Verschwinden ein weiteres für mich ganz wichtiges Motiv in den Büchern. Tausch im ersten Buch, aber auch Ulrik im zweiten Buch verschwinden, sogar gleich mehrfach. Einerseits aus der Welt, weg von ihren Eltern, aber in gewisser Weise auch aus ihrem eigenen Körper. Tausch ist durch den Ekel, der ihn befällt, nicht mehr bei sich selbst oder ganz im Gegenteil könnte man auch sagen, er ist ganz bei sich selbst. Was hat es mit diesem Verschwinden auf sich? Du hast ja schon angedeutet, dass beim ersten Buch auch diese verschwundene, unsichtbare Figur da schon eine Rolle gespielt hat. Also das scheint sich ja wirklich durchzuziehen.
Ja, und so wie es immer bei den ganz schönen, guten, komplizierten Fragen ist die Antwort sehr banal. Ich weiß nicht. Ich kann dir nicht genau sagen, warum, aber es ist tatsächlich sehr präsent und nicht nur, wie du gesagt hast, dass das die Personen plötzlich aus einer Realität in eine andere verschwinden oder dass sie aus der eigenen Lebensgeschichte verschwinden, sondern dass sie sich auch transformieren, dass es Mutationen gibt, dass sie in etwas anderes verschwinden. Und das macht dann dieses Verschwinden schon, es kriegt eine andere Qualität. Wir haben auch, wie ich schon erwähnt habe, Body Modifications, ja, der Bartholomäus war ja nicht immer ein Skelett. Ja. Seine Form ist verschwunden, hat sich dann, es ist das, was unter seiner Form geblieben, dann weiter für immer auch weiter geblieben, aber er versucht immer wieder zurückzukehren und trägt dann Fleisch. Der Tausch zum Beispiel im zweiten Buch, sein verschwindet, hast du gesehen, gleichzeitig entwickelt sich eine andere Person, indem er verschwindet. Und interessanterweise habe ich bis zu deiner Frage jetzt nie die Verbindung dazu gemacht, dass ich Jahre später bei Nemira in Rumänien einen Kurzgeschichtenband veröffentlicht habe. Das heißt Câteva feluri de a dispărea, also sowas wie einige Arten zu verschwinden. Und alle die 7 Kurzgeschichten und Novellen dort haben auf irgendeine Weise mit Verschwinden zu tun. Jetzt hast du mir aber auch eine Hausaufgabe gegeben. Ich muss vielleicht ein bisschen weiter denken, was da los ist. Ich könnte dir was sagen, was ich vermute, dass da ist. Und es hat mit meiner Antwort von davor was, dass die Schrift nach außen irgendwelche interne Prozesse widerspiegelt, die in der Psyche stattfinden, aber die mir nicht immer so bewusst sind. Und tatsächlich habe ich von Anfang an, wenn du es vielleicht verfolgt hast, in meiner Vita hast du gesehen, am Anfang habe ich die ersten 2 Bücher mit einem Pseudonym veröffentlicht. Dann habe ich doch genug Mut bekommen, um mit meinem echten Namen zu, ja, ich verstecke mich nicht. Also es war eine rein Courage-Sache. Aber die Person ist dann weitergeblieben, dieser Name Ayer de Lernu, und kommt manchmal in einige Kurzgeschichten oder Romane vor. Und dieses Verschwinden hat mich auch als schriftstellerische Persona immer begleitet. Also ich war immer sehr inkonsequent, wenn es zum Beispiel meine öffentliche Präsenz war, Social Media, Websites und so was. Hatte ein Jahr etwas, dann habe ich alles gelöscht und bin verschwunden vor 1-2 Jahren. Also es ist etwas, was mich, ich würde sagen, plagt, aber ja, sagen wir mal, es ist bei mir immer. Dieser Wunsch irgendwie zu verschwinden oder dass ich dann irgendwann eine große Pause mache, was weiß ich, 10, 20 Jahre und dann wieder anfange zu schreiben mit einem anderen Namen, dann würde ich vielleicht auch ein gewisses Verschwinden Appetit erlöschen haben.
Ich finde es ganz schön, dass du auf deinen eigenen Namen eingehst, weil eben die auch nicht nur die Körper, auch die Namen verändern sich ja auch in den Büchern. Also diese alte Frau, die im zwischen den Welten auftaucht, die heißt dann auch mal die Heilige und dann ist sie ein andermal die Schattenfrau, glaube ich. Also auch die verändert ja, also die Figuren verändern auch ihren Namen. Aber dann kommen wir doch zur fast letzten Frage, weil das natürlich auch im Raum steht, schon aufgrund der Titel der Bücher, die ja den Heiligen erwähnen. Du arbeitest mit ganz starken Verweisen natürlich auf die Bibel vor allem. Gerade Tausch wird ja immer wieder in eine gewisse Nähe zu Jesus selbst gerückt. Es tauchen so Rattenmenschen auf, von denen es genau 12 am Ende noch gibt, also die dann so das letzte Abendmahl oder die 12 Jünger darstellen. Warum spielt die Religion, gerade die christliche Religion, so eine große Rolle? Weil du im Schatten der schwarzen Kirche in Brasov in die deutsche Schule gegangen bist. Nein.
Nee, das auch. Also das hat auch visuell was damit zu tun. Ich inspiriere mich ja auch immer visuell für meine Schriften. Es hat auch damit zu tun, dass man, auch wenn man das nicht unbedingt sucht oder will, in Rumänien ist schon ein religiöses Umfeld da, sehr viele Kirchen, Religion ist im Alltag für die meisten Familien dort. Das ist etwas, was man, wie gesagt, auch wenn man jetzt nicht aktiv das sucht, sucht dich. Und da kann man nicht weglaufen. Ich würde aber behaupten, dass das Christentum nicht so eine große Rolle spielt in diesen Büchern. Es werden keine christlichen Parabeln erzählt, keine christlichen Namen. Die Gottheiten, die dort vorkommen, sind ja nicht die christlichen Gottheiten. Aber was man sieht, ist, dass die verschiedenen Gruppen von Menschen verschiedene Glauben schon haben. Also habe ich mich damit befasst und nach einer Weile habe ich dann verstanden, okay, die Inspiration ist vielmehr, würde ich behaupten, Hinduismus mit diesen vielen, vielen, vielen Göttern, die so komplett anders sind, als wie wir sie kennen im westlichen Raum. Aber dann auch noch diese Dimension des Taoismus, dieses, würde ich sagen, so fast strenge philosophische Glauben, was dort vorkommt. Also diese Dualität, die wir so dort sehen, ist, würde ich sogar sagen, nicht so christlich wie vorchristlich, so Zoroastrismus zum Beispiel eher. Und das kommt auch aus meiner persönlichen Geschichte, weil ich bin sehr fasziniert von Religionen, Religionswissenschaften, Religionsgeschichte. Und da fließt da sicherlich was rein von diesen Konstruktionen und von diesen Interessen. Aber ich würde es nicht so streng an diesen christlichen Thematik dann so sehen.
Zum Ende möchte ich einen Satz aus deinem Buch zitieren, aus dem Heiligen zwischen den Welten. Darin geht es um Palma und ihre Beziehung zu einer alten Frau, die schon benannt wurde, die Schattenfrau, die unerwartet bei der Familie einkehrt. Und dieser Satz lautet: Sie wollte schon zu ihr gehen und ihr etwas sagen, sie vielleicht sogar in die Arme nehmen, aber sie tat es nicht, denn sie wusste, es wäre vergeblich gewesen. Denn die Menschen sind öde Eilande, die entfernt voneinander in einem Ozean der Hoffnungslosigkeit leben. Das ist nicht unbedingt ein positiver Blick auf die Menschen. Erfordert die dunkle Fantastik oder die Horrorliteratur, erfordern die eine solche Perspektive und daran anschließend oder besser gesagt abschließend, lässt das Genre auch eine gewisse Hoffnung zu? Findet sich diese auch in deinen Texten?
Ja, und wieder, also es scheint mir so schön, wie die Übersetzung gemacht wurde, es klingt wirklich sehr gut. Ja, also wenn wir fantastisch sagen, bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass wir es verschönern oder dass wir nicht im Herzen der Sache schauen und Hoffnung zu behalten, die wahren Menschen um uns zu sehen, bedeutet aber auch zu verstehen, meiner Meinung nach, wie schwer das ist, das aufzuhalten und das auch zu tun. Und dass Hoffnung auch eine Bauarbeit ist. Und dass es auch immer schieflaufen kann. Und diese Nähe zwischen ihnen, zwischen diesen zwei Frauen, natürlich könnte jede Sekunde brechen. Aber doch machen sie dann diese Schritte. Und doch hat sie Momente, wo sie sagt, mache ich diese Schritte vielleicht doch nicht, weil es dann bricht. Also dieses ständige, so wie im Sinne von Jung, die entgegengesetzten Haltungen zu halten in einer Balance, ist etwas, was mir wichtig ist und was die Fantastik überhaupt nicht verschönern oder modifizieren möchte. Jetzt, deine Frage war ganz konkret.
Wie viel Hoffnung in deinen Texten steckt?
Ah ja. Ja, und das ist etwas, was ich nur reflektieren kann, was Leser und Leserinnen mir kommuniziert haben oder was ich noch so als Reaktion gelesen habe, ist, dass nach der Lektüre, auch wenn die Lektüre schwer manchmal fällt, dass es doch ein Hauch Hoffnung am Ende rauskommt, weil das, was mir wichtig ist in den Büchern und auch im Leben ist diese Thematik der Liebe. Und Liebe ist das, was Hoffnung bringen kann. Und ich hoffe, dass Leser und Leserinnen diese Liebe, die mir wichtig war in der Konzeption dieser Bücher, auch aus den Seiten so springt und in den Herzen allen angeht.
Lieber Flavius, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Ich bedanke mich sehr für die Einladung. Ich habe mich sehr gut gefühlt.